Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Dieser Mann hier braucht nur guten Morgen sagen und schon erkennt ihn ganz Hessen an seiner Stimme. Ich denke, am besten begrüße ich ihn mit dem Satz, den er wahrscheinlich im Fernsehen am häufigsten gesagt hat. Wo waren Sie gestern Abend um 9:30, Herr Gärtner?
Aber es waren auch manchmal andere Uhrzeiten.
Haben Sie ein Alibi?
Ein Alibi habe ich nie, weil ich viel zu viel unterwegs bin.
Herzlich willkommen, Klaus-Theo Gärtner. Freut mich, dass Sie da sind. Wie viele Alibis haben Sie im Laufe Ihrer Dienstjahre überprüft?
Also bei 300 Folgen wären es wohl 300 Alibis gewesen sein. Abgesehen von meinem eigenen privaten Alibi.
Wie oft sind Sie selbst von der Polizei überprüft worden?
Überprüft worden, höchstens als Verkehrsteilnehmer. Sonst hatte ich das Glück, den jemand entwischen zu können.
32 Jahre spielte er den Privatdetektiv Matula im ZDF. Ein Fall für zwei, die legendäre Detektivserie aus Frankfurt. Jetzt legt Klaus-Theo Gärtner seine Autobiografie vor. Matula, hau mich raus. Da erfahren wir manches über sein Leben, das wir noch nicht wussten. Zum Beispiel, dass er tatsächlich selbst mal unter Mordverdacht stand.
Richtig.
HR1. Genau meins.
Es war noch ein anderes Deutschland, als Josef Matula seine Arbeit im Fernsehen aufnahm. Es gab nur drei Parteien im Bundestag. Es gab nur drei Programme im Fernsehen. Deutschland war geteilt, genauso wie der Rest der Welt, in West und Ost, in Gut und Böse. Die Serie Ein Fall für zwei ist deutsche Fernsehgeschichte. Klaus-Theo Gärtner, was empfinden Sie, wenn Sie irgendwo auf der Welt im Hotel mal zufällig eine alte Folge davon sehen?
Das ist mir schon häufig passiert. Und dann freue ich mich natürlich jedes Mal und gleichzeitig mache ich mir Gedanken darüber, ob es denn dafür eigentlich Wiederholungshonorar gibt. Aber das gibt's da natürlich dann nicht.
Also das war damals ja der junge Detektiv und der ältere Anwalt, damals noch gespielt von Günter Strack. Und man merkt schon, wenn man alte Folgen sieht, das war ein völlig anderer Zeitgeist auch damals.
Das war ein anderer Zeitgeist und ursprünglich war das ja ganz anders gedacht. Karl-Heinz Wildschrei, der Autor, und der Produzent Georg Althammer hatten eines Tages die Idee, ein junger, smarter Anwalt und ein ausgekochter alter Detektivfuchs. Und mit dieser Idee sind die zum ZDF gegangen und haben gesagt, was haltet ihr davon? Und da war ein Redakteur oder Hauptabteilungsleiter, der war begeistert davon. Mit einem kleinen Haken. Er wollte unbedingt, das lag wohl daran, weil er mit Günter Strack so gut befreundet war, den Günter Strack als den Anwalt haben. Nun ging der Günter Strack natürlich damals als junger Anwalt nicht mehr so richtig durch. Und er hatte den beiden Autoren tatsächlich überreden können, einen jungen Detektiv und einen alten Anwalt zu nehmen.
Das war Ihr Glück damals?
Das war mein Glück. Und 30 Jahre später hatte sich verwirklicht, was die Autoren eigentlich mal wollten.
Sie haben sich alt gespielt
und ein alter Detektiv. Das haben wir dann auch noch hingekriegt.
Dabei hatten Sie ja zu Beginn eigentlich gar keine Lust auf eine große neue Serie. Sie waren im Theater sehr erfolgreich. Was hatten Sie gegen Fernsehen damals?
Ich hatte nichts gegen Fernsehen. Ich hatte nur gerade eine Serie hinter mir. Und es war für einen Althammer sehr schwierig, mich davon zu überzeugen, jetzt wieder eine Serie zu machen. Es ging ja auch nicht um 100 Folgen, es ging um 6 Folgen. Also.
Sie haben aber 100 Folgen unterschrieben.
Ja.
Auf so einem Bierdeckel, das war eigentlich nur ein Scherz, ja?
Ja, so ein Rechnungsblock, aber das war mehr, weil ich genervt war. Ich wollte eigentlich ein anderes Thema mit ihm besprechen. Und er fing aber immer wieder damit an, weil der Günter Strack, der möchte doch auch so gerne, dass du das machst. Und irgendwann war ich leid, habe ich einen Zettel genommen und gesagt, okay, 100 Folgen, CTG.
Sie wollten das nur vom Tisch haben, dieses Gequengel.
Ich wollte das vom Tisch haben, es ging nicht um 100 Folgen. Aber der Witz ist, diesen Zettel hat sich Georg Althammer zusammengefaltet, ins Portemonnaie gefriemelt und nach 100 Folgen bekam ich diesen Zettel wieder hinter Glas gerahmt.
Hätte man damals gesagt, wenn Sie denken so an 300 Folgen, wären Sie rückwärts rausgegangen.
Das hätte ich nie gemacht.
Ja. Also. Wie entstand der Name Matula?
Eigentlich sollte das eine Erfindung von Karl-Heinz Wildschrei sein, weil der sagte, Matula kann man auch in China aussprechen.
Das heißt, der hat damals schon an internationale Verwertung gedacht von so einer Serie?
Ja, er hat ja schon viele Tatorte geschrieben, die auch international verwertet wurden. Warum sollte das nicht auch international verwertet werden? Aber dann bekamen wir einen Brief nach der ersten Folge von einem Philosophieprofessor aus Wien. der uns aufklärte, was denn Matula eigentlich heißt. Denn die Matula, das ist ein, sozusagen der Nachttopf, der Pinkelpott im alten Rom gewesen.
Es ist die Serie Josef Nachttopf?
Ja, ich habe mich auch erst erschrocken. Und damit haben die Gerber den Urin gesammelt, mit dem sie dann später ihr Leder gerbten.
So kamst du den Namen Matula. Also der Name ist dann ein bisschen verunglückt sozusagen. Wenn Sie das vorher gewusst hätten, wenn man das recherchiert hätte, hätten Sie vielleicht wieder davon Abstand genommen. Ja.
Glaube ich nicht.
Okay, egal. Aber irgendwas muss diese Figur ja haben, dass sie ihr so lange treu geblieben sind. Länger als jeder ihrer Frauen.
Es hat einfach Spaß gemacht, die zu spielen. Ist ja mein Beruf, Schauspieler. Ne?
Und mit Matula mussten Sie ja nicht monogam leben. Sie durften ja andere Figuren nebenher haben.
Aber nicht allzu viel. Ne? Bei 10 Folgen im Jahr kann man nicht viel nebenbei machen.
Manch ein deutscher Fernsehstar fährt ins Ausland, wenn er seine Ruhe haben will. Das funktioniert dann bei Ihnen nicht. Die Serie lief ja in 50 Ländern ungefähr.
Ja, das hatte aber auch nette Vorzüge, wie zum Beispiel, wenn ich in Frankreich ins Restaurant ging und zahlen wollte, hatten das die Gäste meist schon getan. Die wollen dann kein Autogramm, die sind so nett und laden einen zum Essen ein. Das ist mir mehrmals passiert, mir und meiner Frau zusammen.
Klaus-Dieter Gärtner in HR1.
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 Klaus-Theo Gärtner hat schon an vielen Orten der Welt gelebt, aber geboren wurde er in Berlin ausgerechnet in der Zeit, als es dort am gefährlichsten war, 1943. Das heißt, Ihre Mutter musste mit Ihnen als Säugling die Bombennächte in den Luftschutzkeller verbringen.
Nicht nur meine Mutter.
Das war für Sie ja auch gefährlich als Kleinkind, als Säugling.
Einmal war es besonders gefährlich. Es gab wieder Bombenalarm, meine Mutter hatte die Arme voll mit Klamotten und sagte zu meinem Onkel, der zu Besuch war, wir müssen in den Bunker, schieb du doch mal den Kinderwagen. Und da er so eine Panik hatte, ist er so gerannt. Als er dann im Bunker ankam, war der Kinderwagen leer. Dann sind die zurückgelaufen, dann hat er mich in seiner Eile und in seiner Panik, hat er mich aus dem Kinderwagen verloren und ich lag zwischen trampelnden Füßen, wortwörtlich in der Gosse. Aber unversehrt.
Es ist ja nichts passiert.
Nichts passiert.
Man könnte sagen, Ihr Leben begann mit einem kleinen Stunt.
Sozusagen, ja.
Aufgewachsen sind Sie dann nach dem Krieg im Ruhrgebiet, aber Sie hatten offenbar schon sehr früh einen großen Freiheitsdrang.
Ja, ich war ein guter Eskapist. Also,
wohin sind Sie abgehauen als Kind schon?
Mit 5 wollte ich nach Amerika mit meinem Freund.
Wie weit sind Sie gekommen?
Wir sind immerhin bis zum Mülheimer Stadion. Das ist so eine Entfernung von 10 Kilometern. Die wir getippelt sind, mit einem Brotmesser in der Hoffnung, einen Huhn zu finden, was wir dann braten und essen. Das war unser Hauptanliegen bei dieser Reise. Aber als wir dann immer noch keinen Huhn gefunden hatten und das Brathähnchen uns so vor Augen schwebte, haben wir einen solchen Hunger bekommen und waren wir wieder pünktlich zum Abendessen zu Hause.
Das war der erste Fluchtversuch. Es gab aber ernst gemeintere später auch.
Der nächste scheiterte auch ziemlich kläglich und ziemlich schnell. Da bin ich mit meinem Freund von Oberhausen mit der Straßenbahn nach Düsseldorf gefahren. Aber das war, muss man sich vorstellen, das war für uns so ungefähr Nordafrika. Ja, also.
Hoffentlich erfährt man das nicht in Düsseldorf.
Nein, das so meine ich das nicht.
Und Sie haben
ich meine
es einmal
die Entfernung.
Sie haben es einmal bis nach Frankfurt geschafft.
Das war später. Dann ging es aber von Frankfurt weiter und da sind wir eine ganze Zeit hier durch Europa gereist.
Ihre Mutter war Balletttänzerin. Haben Sie denn den Wunsch, auf der Bühne zu stehen von Ihrer Mutter?
Glaube ich nicht.
Woher kommt er?
Durch das, was ich gesehen und erlebt habe. Initialzündung war einmal die Kirche.
Die Kirche?
Ja, ich muss ja jeden Sonntag in die Messe, im September in die Rosenkranzandacht und im Mai in die Maiandacht und das jeweils einen Monat lang. Und das ist natürlich für Kinder eine langweilige Geschichte. Und dann habe ich mir immer Geschichten ausgedacht. Und schließlich, unendlich, habe ich gesagt, jetzt bin ich selber Pfarrer. Vorne ein Handtuch, hinten ein Handtuch. Fertig war das Messgewand, Stühle aufgestellt. Und dann wurde die Familie und wer sonst noch da war, dazu verdonnert, mit mir die Heilige Messe zu feiern. Es war eine Qual vermutlich für die. Ich habe ja nichts ausgelassen. Ich ließ mir sogar von imaginären Messdienern Wein einschenken und murmelte das Stufengebet stundenlang mit dem Rücken natürlich zu meiner Gemeinde, die ich böse angeguckt habe, weil das ja alles Sünder waren. Also irgendwann gingen die Lacher in Seufzer über.
Und wann haben Sie festgestellt, ich will wirklich tatsächlich Schauspieler werden?
Ich konnte es ja nicht so richtig formulieren. Das Erste, was ich gesehen habe in meinem Leben, den ersten Film, das war Tarzan in der Großstadt. Aber das Faszinierende für mich war nicht das, was auf der Leinwand passierte, schon. Das Tarzan, der konnte mit Tieren reden, der konnte sich schwingen mit Lianen von Baum zu Baum, wovon ich nur geträumt habe. Aber hinter mir, ich saß immer mit dem Rücken zum Publikum.
Mit dem Rücken zur Leinwand, weil Sie sich für den Projektor interessiert haben.
Den habe ich ja nicht gesehen. Mhm. Nur das Loch da oben, wo das Licht rauskam. Und da habe ich mir vorgestellt, das muss ja alles dahinter sein. Das muss ja ziemlich groß sein, wenn da ein ganzer Dschungel drin Platz hat. Also ich habe fasziniert davon. Und später bin ich dann um das Kino geschlichen und habe immer gesucht, wo denn das sein könnte, dieser Dschungel und so weiter und die Stadt. Und eines Tages entdecke ich im Nebeneingang von dem Kino eine Tür und nach ein paar Stufen ging links eine Tür ab und ich stand in einem Vorführraum. Ich wusste zwar nicht, was da vorgeht, hatte keine Ahnung, aber ich sah das Loch. Das Loch, wo das Licht rauskam. Und dann überlegte ich mir, dass das ja vielleicht doch was mit mir zu tun haben könnte, wenn Menschen sowas machen könnten, dann könnte ich, konnte es nicht formulieren, aber ich hatte eine Ahnung, wo es hingehen sollte.
Klaus-Theo Gärtner über seinen Wunsch, Schauspieler zu werden.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Klaus-Theo Gärtner. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich sage, schade, dass ich damals Ihre Premiere von Kabale und Liebe in Stuttgart verpasst habe?
Da sind Sie kein schlechter Mensch, aber Sie haben was zu lachen verpasst.
Ja, Sie beschreiben das ausführlich in Ihrem Buch. Die schlimmste Premiere Ihres Lebens, was war so schrecklich?
Weil alles schief ging, was überhaupt schief gehen kann.
Zum Beispiel?
Also das ging schon mal los mit dem Bühnenbild. Ein Riesenpalast und die kleine Millerstube. Und die sollte wie eine Zigarrenkiste raus und reingefahren werden und der Palast nach vorne. Also das klappte schon mal nie. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, dass extra Elektromotoren ausgetauscht werden mussten und so weiter. Ich trete auf, sie hat ein elegantes Stöckchen, auf das ich mich so aufstützte. Und die Premiere ist so, ich stütze mich auf mein Stöckchen und das einzige Loch auf der Bühne, das treffe ich. Und bums, lag ich auf der Nase. Lacher im Publikum. Gleichzeitig sehe ich, wie Günther Strack mir meinen Ohrensessel rumreißt und sagt, nehmen Sie Platz, Sekretärin, nehmen Sie Platz. Und ich sah aber, dass das rechte Bein vorne abgebrochen ist. Und habe gesagt, jetzt kannst du dich ja nicht auf den Sessel setzen, jetzt tust du mal nur so. Habe aber nicht bedacht, wie lange man das in der Haltung aushalten kann, nämlich gar nicht lange. Und durch die Anstrengung wurde ich immer leiser anscheinend. Und ich hörte zum ersten und letzten Mal in meinem Leben aus dem Publikum, lauter. Und so kam ein Ding nach dem anderen. Durch dieses unmögliche Bühnenbild, was nicht funktionierte, dauerte auch der Umbau zum nächsten Bild eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde stand die Limonade, mit der sich Ferdinand vergiftet, auf einem Tisch in einem Glas aus Zucker. Weil er das Glas später auf die Erde schmetterte und ich durch die Glassplitter gezogen wurde. Und damit ich mich nicht verletze, war das aus Zucker. Nun hat der Umbau aber eine halbe Stunde gedauert. Die berühmte Szene kommt.
Ich ahne es.
Er hebt das Glas, hat nur noch ein Rohr in der Hand.
Die weil Limonade, der Zucker schon aufgeweicht war.
Das Glas war aufgeweicht. Die Limonade lief den Tisch runter und er trank aus einem Nichts, also aus einem Rohr trank er nichts. Also Lacher. Und das war ein Trauerstück, also eine Tragödie. Man glaubt gar nicht, was alles passieren kann.
Wir gehen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch. Das war vor der Zeit in Stuttgart, denke ich mal, denn Sie wünschen sich die Beatles. Roll Over Beethoven. Haben Sie die mal live gesehen?
Nein, live nicht. Aber ich beschreibe auch in dem Buch, dass ich der erste Disc-Jockey war in Hannover. Leider nur zwei Wochenenden lang, weil ich die ganze Sache falsch verstanden habe und gar nicht wusste, was das ist. Ich quälte die Leute mit Peter Alexander und Peter Kraus und die wollten immer Rollover Beethoven hören. Und nachdem ich das 6-mal gespielt hatte und die das immer noch haben wollte, habe ich sie weiter genötigt, Alexander oder Peter Kraus zu hören. Und das war für die Geschäftsleitung dann doch nicht so, dass sie sagten, das ist der wahre Disc-Jockey.
Rollover Beethoven, wir spielen ihn nur einmal.
Deswegen.
Matula, Hau mich raus, so heißt die Autobiografie von Klaus-Theo Gärtner, die er gemeinsam mit seiner Frau Sarah geschrieben hat. Darin schildern sie zum Beispiel auch die erste Begegnung mit ihrem Schwiegervater. Dazu muss man wissen, ihre Frau ist schlanke 36 Jahre jünger als sie. Und das bedeutet also, dass ihr Schwiegervater ebenfalls jünger ist als sie.
10 Jahre.
10 Jahre. Was war das für eine Begegnung mit dem Schwiegervater?
Das war natürlich schon eine komische Situation, nicht? Aber dem ging es genauso. Ja, wer erdreistet sich da, mein Töchterchen anzubaggern, ja? Und stand mit 2 Whiskygläsern in der Tür, als ich kam. Es war natürlich so erstmal der Test. Dann hat er auch noch irre scharf gekocht. Das war der nächste Test, ja?
Absichtlich? Um sie zu testen?
Ich glaube, das hat er absichtlich. Das brannte wie Feuer.
Was gab's denn?
Indisch. Er kochte Indisch. Und über dieses Gericht und über das indische Kocherei sind wir auf unsere gemeinsamen Indien-Geschichten gestoßen. Und er ist genau wie ich damals auch durch Indien gereist. Er mit dem Rucksack. Und das verbindet. Und
so
mit noch einigen Whiskys dazu. Und dann habe ich mal gekocht, ein Schägediner Gulasch, der mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gelungen war. Damit konnte ich die Familie begeistern. Und ein weiterer Whisky hat uns dann zu Freunden gemacht.
Sie verraten auch, dass Sie mit Ihrer heutigen Frau zum ersten Mal telefoniert haben, als noch gar nicht an Kennenlernen oder sowas zu denken war, denn sie war noch ein Kind.
Sie war ein Kind, sie war 12 Jahre alt und ich bekam zu der Zeit sehr viel Autogrammpost. Aber eine Post, die fiel mir besonders auf, weil das war so eine Papprolle. Und aus der Papprolle purzelte ein Linolschnitt. Und da ich in der Schule auch Linolschnitte machen musste, wusste ich, wie schwer das ist. Und das war sogar so, dass es fast einem Foto gleichkam. Und da habe ich gedacht, wer sich die Arbeit gemacht hat, das wollte ich nicht unhonoriert lassen. Hinzu kam, dass da ein Fragebogen bei war von ihr mit so wirklich sehr witzigen, interessanten Fragen, die hätten auch von Marcel Proust sein können. Ja. Und da habe ich gedacht, so eine kleine. Also, da ich wusste, dass ich ein fauler Hund bin und Autogrammpost spät oder gar nicht.
Rufst du gleich mal an.
Ich habe gesagt, da ruf sie jetzt mal an und beantwortest mal gleich die Fragen. Vater meldet sich. Hier ist ein Herr Gärtner aus Deutschland. Meiner sagt, wie? Ja, ich sag gern, Klaus-Theo Gärtner aus Deutschland. Ich bin Schauspieler. Schauspieler, hat er gesagt. Dann Krangelam Telefonhörer. Ich sag, hallo, Sarah, bist du's? Ich bin's, Klaus-Theo. Ich wollte dir mal deine Fragen beantworten, die ich sehr interessant finde. Und mich für das schöne Bild bedanken. Piep, nichts kam. Ich sag, kann ja verstehen, dass du perplex bist, aber hallo, Sarah? Piep. Na gut, ich verstehe es. Weißt du was? Bereite dich mal vor, ich rufe dich morgen wieder an. Piep. Aufgelegt.
Das war das erste Telefonat mit ihrer heutigen Frau.
Das war's vorerst.
Aber das hat sich geändert, ja? Heute spricht sie mehr mit Ihnen.
Heute spricht sie mehr mit mir.
Wenn eine
10 Jahre später, muss man dazu sagen, ja? Begegne ich ihr wieder. Da hat sie einen Artikel über unsere Dreharbeiten geschrieben für irgendeine Website. Da hat man sie vorgestellt. Ich sage, der Name, der Sarah Wirklich. Nach langem Fragen hat sie mir dann gesagt, ja, wir haben mal ein Nichtgespräch geführt. Ja, und dann kam raus, dass sie das war. Und dann hat es aber immer noch lange gedauert, bis wir uns wieder gesehen haben.
Jetzt haben Sie gemeinsam diese Autobiografie geschrieben. Eigentlich ist es ja so, dass eine berühmte Persönlichkeit sich einen neutralen Autor holt. Man erzählt dem alles, der nimmt das auf und schreibt ein schönes Buch draus. Das ist so üblich.
Ähnlich war es bei uns auch.
Aber Ihre Frau ist ja ein Teil Ihres Lebens.
Natürlich, sie hat ja auch einen Teil mitbekommen.
Ja. Wie hat das funktioniert?
Wunderbar.
Denn Ihre Frau weiß, wie man Geschichten erzählt. Sie ist selbst Regisseurin und Autorin.
Und sie habe ich gefragt, weil ich ihren Schreibstil so toll finde. Wenn man das liest, das ist ja wie Eis essen. Man hört gar nicht mehr auf, wie beim Eis. Nicht? Man kann nicht aufhören, bis es zu Ende ist. Ne?
In der nächsten Stunde verschenken wir 3 handsignierte Exemplare des Buches von Sarah Gärtner und Klaus-Theo Gärtner. Die Quizfrage dazu finden Sie jetzt schon auf hr1.de.
HR1. Genau meins.
Nun gibt es eine Begegnung im HR1 Talk, von der ich ganz genau weiß, dass unsere Hörer sich darüber freuen werden. Und ich denke mal, dass sich auch Klaus-Theo Gärtner freuen wird. Denn diese beiden Herren haben schon 13 Jahre im Fernsehen gemeinsam gearbeitet. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo Josef, ich habe Arbeit für dich.
Paul, altes Haus.
Ich grüße dich aus 1500 Meter Höhe. Ich habe ein unglaubliches Alpenpanorama vor mir. Ich blicke hier auf den Vierwaldstätter See und auf Berge, die auch
Schnee haben. Ach, du bist
schon da? Ich mache hier gerade meine Bergwanderung.
Herrlich.
Und dank Handy kann man sich live zuschalten. Das ist doch toll.
Freut mich sehr. Also Paul Frielinghaus, der Anwalt Dr. Lessing, aus vielen Jahren gemeinsam ein Fall für zwei. Sie sind nicht nur langjährige Kollegen, sondern Sie sind eben auch Privatfreunde geworden über diese viele Arbeit. Wie ist die Freundschaft entstanden?
Ja, also wir haben natürlich wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben teilweise zitternd in irgendwelchen unterkühlten Bootshäusern uns umgezogen. Wir standen in den 120 Folgen vielleicht, ich weiß nicht, 3000 Mal in der Unterhose voreinander und sowas verbindet. Und dadurch, dass wir auch tatsächlich viele ähnliche Vorlieben haben, wir reisen gern, wir haben in vielen Dingen ähnliche Ansichten, sind wir Gott sei Dank tolle Freunde geworden, sonst hätten wir das auch gar nicht geschafft.
Was sind so Ihre Gemeinsamkeiten?
Ja, wir reisen zum Beispiel beide gern. Klaus-Theo hat mir da noch ein paar Länder voraus, aber ich bin auch immer gerne gereist. Wir feiern gerne. Und Klaus-Theo ist ein glänzender Entertainer, wenn man mit ihm abends noch ein Drehschlussbierchen trinkt oder was zusammen essen geht. So haben wir auch eben nach Drehschluss viel Spaß miteinander gehabt.
Aber ich muss sagen, was uns auch verbindet, das dürfen wir nicht ausschließen, abgesehen von uns gegenseitig in der Unterhose zu sehen. Nein, die Arbeit, die hat uns wirklich Spaß gemacht, weil die wirklich konstruktiv, kreativ war, der eine dem anderen geholfen hat, wie ich es selten erlebt habe. Und das, ich glaube, das ist mit ein Grund für unsere Freundschaft.
Herr Frielinghaus, Sie können es am besten beurteilen von allen. Was sind so die wichtigsten Unterschiede zwischen der Figur Josef Matula und dem echten Klaus-Theo Gärtner?
Also der echte Klaus-Theo Gärtner ist zum Beispiel ein hervorragender Weinkenner. Und Matula ist aber der, der seinen Wein auch mal in den Kühlschrank stellt und runterkühlt. Es gibt durchaus etliche Unterschiede, denn Matula ist ja ein bisschen mehr so der Loser oder auf jeden Fall der als Polizist erstmal in Unehren Entlassene, der es dann aber immer trotzdem schafft. Und der echte Klaus-Theo schafft sowieso eine ganze Menge und notorisch bleibt.
Das unterscheidet Sie hoffentlich auch von der
Frau. Auch, Gott sei Dank.
Gut. Wie ist denn das, wenn Sie zusammen Urlaub machen? Man kennt Sie in vielen, vielen Ländern als Ermittlerteam. Und die Menschen, die Sie dann im Urlaub sehen, denken Sie, da kommt der Anwalt und der Detektiv?
Ja, das war schon so. In Thailand sind wir über den Nachtmarkt gegangen und da waren viele deutsche Touristen und Franzosen und Italiener. Die haben gedacht, sie trauen ihren Augen nicht.
Was? Allerdings, ja.
Kannst du dich erinnern?
Die haben gedacht, ja.
Was machen
die? Haben gedacht,
denn
die haben eine Fata Morgana.
Ja, was machen denn die hier? Wenn man einzeln auftritt, okay, dann sagen die, der ist in Urlaub. Eben. Aber wenn man dann zu zweit über den Nachtmarkt geht, dann haben die viele gedacht, wir würden da drehen. Ne? Die haben immer geguckt, haben
Wo ist die Kamera
gesucht.
Und sie hatten ja auch nicht so originelle Kostüme, dass man gleich sah, das ist jetzt die Rolle oder das ist der echte. Sie hätten es ja auch sein
was
können.
Was hat man in Thailand an?
Ach so, Shorts.
Genau.
Sie waren nicht im Anzug in Thailand, Herr Frielinghaus?
Nein, war ich nicht. Im Hawaii-Hemd und in kurzen Hosen.
Danke, dass Sie mitgemacht haben.
Paul, ich freue mich, wenn du wieder
gerne
da bist.
Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen.
Viel Spaß.
Dann euch noch eine schöne Sendung.
Paul Frielinghaus, vielen Dank und viel Spaß noch beim Wandern.
Übrigens, Paul, ich bin morgen auch in der Schweiz.
Okay, dann rufen wir uns mal an.
Tschüss.
Gut, also.
Tschüss, danke schön. Tschüss.
Grüße.
Klaus-Theo Gärtner in HR1. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Über 30 Jahre hat er Theater gespielt, genauso lange war er auch Josef Matula im Fall für zwei. Das heißt, viele Jahre haben sie ja beides gleichzeitig sogar machen müssen. Tagsüber in Frankfurt gedreht, abends in Berlin auf der Bühne gestanden. Wie haben Sie das überhaupt hingekriegt?
Damals habe ich das alles ziemlich sportlich gesehen. Es war ja auch noch einfach, die Fliegerei, das war ja wie in Bus steigen. Ich bin also morgens um 6 Uhr nach Frankfurt geflogen, damit ich um 8 bzw. 9 am Set war. Und abends um 17.45 Uhr oder 18 Uhr zurück nach Berlin, um dann abends Theater zu spielen.
Der Wahnsinn.
Oder zu probieren.
Das heißt,
aber das war ja noch so, da gab es keine Security. Da nahm man sein Ticket, hatte die Zigarette im Mund und ging mit Zigarette die Gänge hoch. Die Zeiten haben sich leider geändert.
Sie haben zweimal am Tag die DDR überflogen, muss man ja auch bedenken. Lufthansa durfte noch gar nicht nach Berlin fliegen damals.
Stimmt, das war alles noch mit Pan Am.
Der Abschied nach 300 Folgen Josef Matula war ein bisschen melancholisch. Wie ein alter Cowboy geht er über eine Mainbrücke der Sonne entgegen. Umso überraschender ist dann, Klaus-Theo Gärtner hat in diesem Jahr eine neue Folge Matula gedreht. Auch darüber reden wir noch in dieser Stunde.
HR1. Genau meins.
Klaus-Theo Gärtner im HR1 Talk erfüllt nun den HR1 Fragebogen aus. Klaus mit C übrigens. Auf dem ersten Theaterplakat stand das noch anders.
Richtig, da stand es mit Klaus und ohne Theo. Das fand ich so öde und langweilig.
Ist das K ein Rechtschreibfehler gewesen oder haben Sie sich das C, fanden Sie das schicker oder so?
Ich fand das C einfach schicker. Kurt Jürgens.
Ach, daher.
Klaus Biederstedt.
Ach, Sie fanden das C eleganter?
Ja, das fand ich. Und Theo habe ich früher immer verleugnet, weil ich den so antiquiert fand, den Namen. Mein Vater hieß Theo, mein Großvater hieß Theo. Und dann gab es auch noch das Lied, der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußball. Und
ich konnte. Ach, ich dachte, jetzt kommt Theo, wir fahren noch Lodge, aber das war später, ja.
Das war viel später.
Okay. Also Klaus mit C, Theo Gärtner und der HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Matula ist?
Da fällt mir aber gar nichts ein. Matula hat nie Privilegien gehabt.
Okay, und was war das Privileg von Herrn Gärtner?
Ja, wenn man im Restaurant einen Tisch bestellt, wird man schon ein bisschen bevorzugt behandelt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1,25.
Meine schönste Reise war?
Sagen wir mal, für mich die interessanteste, weil es gab unheimlich viele schöne Reisen, aber das war meine Tauchreise mit meiner Frau nach Raja Ampat in Indonesien.
Von meinem Sohn habe ich gelernt,
noch pragmatischer zu sein.
Ich könnte auch fragen, von meinem Enkel habe ich gelernt, oder?
Enkelin. Sie dann sagen.
Ach so, ja, wie alt?
Eine ist 19 und eine ist 26, oder wird 27.
Auch schon groß. Mein Lieblingsessen?
Hausmannskost.
Ich hasse es, wenn.
Ich warten muss.
Das müssen Sie als Schauspieler doch immer.
Ja, aber deswegen hasse ich ja ganz besonders.
Glück bedeutet für mich.
Das hatte ich mein ganzes Leben lang, Glück.
Das Dumme an der Demokratie ist.
Dass es nichts Besseres gibt.
Bereut habe ich.
Nicht Klavierspielen gelernt zu haben, wie mein Freund, den ich jeweils zu seiner Klavierstunde begleitet habe und ihn bedauert habe von Herzen und stattdessen auf der Stufe gesessen haben, statt Klavier zu lernen.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
dem Papst.
Was würden Sie ihn fragen?
Allerhand. Ich würde ihm sagen, dass ich von ihm mehr erwartet hätte als von seinen Vorgängern und würde ihm sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin über sein konservatives Verhalten.
Der Glaube?
Wenn man dran glaubt, soll man dran glauben.
Für Sie nicht wichtig?
Nicht wichtig.
Ich habe Angst vor?
Eigentlich vor nichts.
Treue?
Lernt man.
Mein Lieblingsfilm?
Butch Cassidy und Sundance Kid.
Der Weiße Ring?
Den unterstütze ich, wo immer ich kann. Das ist eine Aufgabe, die ich von Herzen gern mache.
Also das ist eine Organisation, die sich um Opfer von Gewalt...
Opferschutz.
Ja. Hat das
Opferschutzorganisation.
Was mit, Matula zu tun sozusagen? Ist das dadurch initiiert?
Man hat mich gebeten, natürlich um ein bisschen Werbung zu generieren, was ich ja auch verstehe, an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wo immer ich kann, unterstütze ich den Weißen Ring durch meine entweder Anwesenheit oder durch meine Hilfe.
Klaus-Theo Gärtner und der HR1 Fragebogen. Vielen Dank. Zur Belohnung der nächste Musikwunsch. Ich glaube, das hier wünschen Sie sich, weil Sie da gut mitsingen können. Der hat die gleiche tiefe Stimme wie Sie. Lee Marvin.
Richtig.
Wandering Star. Was mögen Sie an diesem Titel?
Ach, ich kann mich ja sehr gut mit identifizieren. Ich sehe mich auf dem Pferd sitzen und so in den Sonnenuntergang reiten und dabei dieses Lied auf den Lippen.
Singen Sie
aber
mit?
Am liebsten würde ich zusammen mit Volker Lechtenbrink singen, weil der hat dieselbe Stimme.
Wandering Star, Lee Marvin für Klaus-Theo Gärtner.
I was born under a wandering star.
300 Mal hat Klaus-Theo Gärtner in Frankfurt ermittelt. Vieles wurde ja auch in Wiesbaden gedreht. Das heißt, Sie kennen diese ganze Region wie Ihre eigene Westentasche. Was sind so Ihre Lieblingsorte in Frankfurt und Umgebung?
Also fangen wir mal in Wiesbaden an. Da ist es meine Stammkneipe und die Ente vom Lehl, weil ich da sehr gerne und sehr gut gegessen habe. Und in Frankfurt, da sind so viele Geschichten, wo wir gedreht haben. Ich kenne ja, glaube ich, jede Ecke in Frankfurt und jedes Rattenloch, wo man sich verstecken kann. Ja.
Sie sollten als Stadtführer arbeiten. Das wär's doch, oder?
Könnte ich, ja. Also ich vor allen Dingen im Rotlichtmilieu.
Aha.
Da kenne ich mich besonders gut aus. War für meine Mutter einfach furchtbar. Die wollte mal beim Drehen dabei sein. Und dann bin ich mit ihr von meinem Wohnmobil über die Moselstraße zu dem Set gegangen. Und da war das natürlich so, dass die Luden, die uns ja immer da beim Drehen sahen und die Mädels an den Türen und die Aufreißer immer... Hallo, Matula, grüß dich, Theo, Klaus-Theo und die Mädels. Und meine Mutter, was denn, du kennst die alle? Ich sage, Mutter, ich kenne die überhaupt nicht, die kennen mich.
Ihre Mutter hat sich schon Sorgen gemacht, sie wäre ein Stammkunde in den ganzen
Bordellen. Ja, was die sich gedacht hat, weiß ich nicht, aber ich habe sie ja beruhigt.
Wie finden Sie das Frankfurter Bahnhofsviertel, wenn Sie da so lange und so oft waren?
Ach, mittlerweile ist das ja, das hat sich ja total geändert. Mittlerweile ist es ja höchst ungefährlich.
Das war mal anders.
Es war mal anders, ja.
Überhaupt hat sich Frankfurt sehr verändert und das sieht man eben gerade auch, wenn man diese Serie guckt. Also bei den alten Folgen von Ein Fall für zwei, da sind ja auch die ganzen Loser, Versager und so, die sind entweder im Bahnhofsviertel oder am Main.
Richtig.
Denn das war damals einfach langweilig da, gefährlich sogar, dunkel. Heute ist es eigentlich der schönste Ort in der ganzen Stadt mit den Parks und den ganzen Bars.
Und was man auch beobachten konnte im Fall für zwei in diesen 30 Jahren, wie diese Stadt nach oben gewachsen ist.
Gewohnt haben Sie aber nicht in Frankfurt, auch nicht in Wiesbaden, sondern dann lange, als Sie nicht mehr hin und her fliegen wollten, jeden Tag in der Nähe von Limburg. Wo genau?
Werschau hieß das Nest.
Werschau.
Werschau, nicht Warschau.
Genau. Legendär ist Ihr 50. Geburtstag. Wie viele Menschen kamen zu dieser Party nach Werschau?
Das war eine große Fluktuation, aber wenn wir alle mal zusammenrechnen, waren das bestimmt 600-700 Leute.
700?
Da waren viele Prominente.
Zum Beispiel?
Ein ganz Prominenter ist zum Beispiel Til Schweiger.
Til Schweiger war bei Ihrem 50.
Zum
Geburtstag.
Beispiel. Ja, es waren viele Prominente da, Norbert viele Blüm. Kollegen. Wenn ich die jetzt alle aufzähle und einen weglasse, ist der beleidigt.
Okay, verstehe, ne? verstehe. Aber das Interessante ist, es kam eben nicht nur die Haute Volée und der große Schauspielstar-Set, sondern auch die Dorfjugend.
Ja, das war aber ein Fehler von mir. Ich hatte Geburtstag und der HR machte ein Interview und am Schluss fragte man, wer kommt denn da? Und dann wieder gesagt,
so wie ich jetzt auch.
So wie Sie jetzt. Und dann haben die gesagt, darf da eigentlich jeder kommen? Und dann habe ich gesagt, natürlich kann da jeder kommen. Ich habe doch nicht gedacht, dass das einer weiß, wo ich wohne, in der Pampa da in Werschau.
So, dass Sie die Einladung bei uns im Radio gemacht haben und dann kam das Volk an und wollte mit Ihnen feiern.
Ja, dann rief mich so ein Disco-Besitzer an aus Limburg und hat gesagt, sag mal, was ist denn los? Die Disco ist hier leer, die reden immer vom Gärtner, ist da was bei dir? Da war ich gewarnt. Ich sage, nö, ich weiß nichts. Kurze Zeit später... Die wussten alle, wo ich wohne. Und wer es nicht wusste, hat es da erfahren. Ja, und die haben dann in kürzester Zeit den kleinen Maschendrahtzaun da niedergetrampelt und fingen mit ihren Idiosynkrasien an, die sie untereinander hatten von Dorf zu Dorf. Also man musste da schlichten, hier schlichten, da schlichten. Wir hatten ja auch keine Security und so weiter. Trickreich ist es mir dann gelungen, die Jungs zu verabschieden.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe einfach mich ans Mikrofon gestellt. Wir hatten auch eine Bühne und ein großes Zelt da stehen. Und habe gesagt, hiermit ist die Party beendet. Und habe jedes Dorf aufgezählt, die da waren, die Jugendlichen aus den Dörfern da waren. Die
und keins
sich
vergessen?
Keins vergessen, die fühlten sich gebauchpinselt. Und jedes Mal, wenn der Name des Dorfes kam, dann, oh, hier, und so. Und nun fanden sie mich alle ganz klasse und ließen sich auch von mir rauswerben. Haben gesagt, die Party ist zu Ende, auf Wiedersehen, hab dem Ersten die Hand geschüttelt und dann haben sich alle wie Dilemma angestellt und haben mir die Hand geschüttelt und sind friedlich gegangen.
Klaus-Theo Gärtner über seinen 50. Geburtstag.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Klaus-Theo Gärtner als Josef Matula hat er geholfen, unschuldige Menschen aus dem Knast zu holen. Das war ja immer so der Grundplot im Fall für zwei. Und Klaus-Theo Gärtner spricht aus Erfahrung, denn sie standen tatsächlich mal unter Mordverdacht.
Ja.
Wie kam es dazu?
das war während meiner Studienzeit. Ich sitze da in der Hochschule, in der Kantine, kommt ein Kommilitone rein und sagt, sag mal, hast du den Schlüssel noch von Helenchens Fleischers Wohnung? Helenchen Fleischer, bei der hatte ich vor einem halben Jahr mal gewohnt und hatte aber tatsächlich noch den Schlüssel von der Wohnung. Helenchen war 80 Jahre alt, hatte einen kleinen Lebensmittelladen, sah schlecht und lief nur in Pantoffeln rum. Dann liest doch mal die Zeitung. Und tatsächlich, was steht da? Mord im Spannhagengarten. Helene Fleischer ermordet. Ich komme in die Schule, komme mir mein Professor von Klöden entgegen. Klaus Theo, die Polizei war hier. Die suchen dich. Ich sage, ich weiß, wegen dem Mord in Spannhagengarten. Der wäre fast vom Treppenabsatz gefallen.
Ne? Könnte eine Szene aus Ihrer Serie sein.
Hast du was damit zu tun? Ich sage, natürlich habe ich nichts damit zu tun. Ich komme nach Hause, meine Vermieterin, genauso schockiert, zitternd auf dem Sofa. Klaus Theo, die Polizei war hier, die hat ein ganzes Zimmer durchsucht. Also habe ich da mal angerufen. Ich sage, ja, hier Gärtner. Ja, und was wollen Sie? Ich sage, das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass Sie was von mir wollen. Wenn Sie mein Zimmer durchsucht haben, nehme ich doch an, dass Sie was von mir wollen. Ach, Sie sind das. Dann kommen Sie mal sofort her. Es hat sich dann schnell rausgestellt, ich hatte ja ein Alibi und ich war es auch nicht. Dann habe ich den Polizisten gefragt, wie kommen Sie denn auf mich? Ja, der Nachbar, der Bäckermeister, der hat Sie verdächtigt und hat gemeint, Sie kämen immer so spät nachts nach Hause und würden da nicht grüßen. Das war für den Bäckermeister der Grund, mich zu verdächtigen.
Klaus Theogärtner ist unschuldig. Nun verlosen wir 3 handsignierte Exemplare der Autobiografie von Klaus Theogärtner. Martula, hau mich raus. Quizfrage: In welchem hessischen Ort hat er mal gelebt und auch seinen 50. Geburtstag gefeiert? Wir haben drüber gesprochen. In welchem hessischen Ort hat er mal gelebt? Sie können jetzt anrufen 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1. Oder aber Sie versuchen es im Internet auf hr1.de. Und jetzt kommt ein Musikwunsch. David Bowie, China Girl. Ich denke mal, da sind wir in Ihrer Zeit in Berlin, oder?
Richtig, das ist die Zeit in Berlin, wo ich David Bowie noch selbst erlebt habe.
Sie haben ihn auch mal gesehen, getroffen?
Er ist zumindest mehrmals an mir vorbeigeradelt und ich habe ihn auch mehrmals in Kneipen getroffen.
David Bowie, China Girl für Klaus Theo Gärtner. Privatdetektiv Josef Martula kannte keine Angst. In den 300 Folgen von Ein Fall für zwei ging er keiner Prügelei aus dem Weg. Wie oft haben Sie eins auf die Mütze bekommen in all den Jahren?
Es gibt eine Statistik, die ist auch mal veröffentlicht worden, aber von diesen 300 Folgen hat es bestimmt 200 Mal gekracht.
Und wie viele Autos gingen kaputt, steht bestimmt auch drin.
Ich glaube 4 oder 5 in den Jahren.
Ach, hätte ich jetzt gedacht,
mehr
das
nicht.
Ist mehr.
Nein,
warum heißt
nein
das?
Man geht ja vorsichtig mit sowas um.
Wegen der Gebührengelder, genau. Die meisten Stunts haben Sie selbst gemacht während dieser 300 Folgen. Wie oft haben Sie sich verletzt?
Nö, nicht alle, weil es gibt Sachen, die darf ein Schauspieler gar nicht machen, weil die Versicherung dann sagt,
so.
Also Schluss, aus, das geht nicht. Der
Schlicht
darf
verboten.
Dann nicht am Kran hängen.
Ach so, okay. Ja. Es gibt Dinge, die durften Sie gar nicht. Aber alles, was erlaubt war, haben Sie?
Alles, was erlaubt war, das war auch dann nicht schwer für mich.
Wie oft haben Sie sich verletzt bei den Dreharbeiten?
Komischerweise weniger als am Theater.
Am Theater haben Sie sich häufiger verletzt?
Ja.
Wie kommt das?
Mal habe ich mir den Oberschenkel, alles Unfälle. Das ist also nichts Provoziertes. Und das ist am Theater mehr passiert als beim Drehen.
Aber Sie gehen schon Gefahren nicht aus dem Weg. Sie sind kein ängstlicher Mensch.
Ängstlich bin ich nicht, aber ich gehe auch nicht bewusst in eine Gefahr.
Auch nicht im Motorsport.
Naja, wenn man das als Gefahr sieht, dann sollte man das lassen. Ich sah es mehr als Herausforderung.
Was haben Sie für Motorsport getrieben?
Ich bin Rennautos gefahren.
Ja.
Vom Scirocco über BMW bis Porsche.
Richtig ernsthafte Rennen oder so das, zum Spaß mal um den Nürburgring?
Nein, ich bin, glaube ich, 6 oder 7 Mal ist 24-Stunden-Rennen gefahren. Ich bin jahrelang im Langstreckenpokal gefahren und hatte das Vergnügen und die Ehre, im Porsche Supercup fahren zu dürfen.
Ja, und Sie sagen, Motorsport war mein zweites Leben. Also es war mehr als nur so ein kleiner Spaß für Sie.
Das war richtig. Eines Tages kam Althammer zum 24-Stunden-Rennen, der mal sich einen Hubschrauber gemietet hat und hinter mir herflog, um mal zu sehen, was ich da treibe. Als ich nach meinem Turn, also nach anderthalb Stunden, in die Box kam, stand er da aufgelöst. Er sagte, das ist aus, nein, das machst du nicht mehr, da sitzt viel zu gefährlich. Dann habe ich zu ihm gesagt, na gut, dann fahre ich eben nur noch Autorennen. Dann wurde dieses Thema unter den Tisch gekehrt und es wurde nie mehr gefragt, was ich am Wochenende mache.
Klaus-Dieter Gärtner über den Motorsport. Klaus-Dieter Gärtner in HR1. Und jetzt müssen wir schon auch noch mal was Wichtiges besprechen. Die Autobiografie beginnt ja mit den aktuellen Dreharbeiten. Und, ach was, Sie haben tatsächlich einen neuen Matula gedreht. Dabei haben Sie doch noch 300 Folgen Abschied genommen von der Figur. Warum der Rücktritt vom Rücktritt?
Zum einen ist das jetzt 3 Jahre her, dass ich zurückgetreten bin. Ich habe das, was ich eigentlich nach meinem Rücktritt machen wollte, getan. Und dann hat mich der Programmdirektor des ZDF angerufen, Herr Elschott, hat mir zum Geburtstag gratuliert, zum 70. Und hat gesagt, wissen Sie, Herr Gärtner, wir sind dem ZDF-Zuschauer schuldig, wie es mit Matula weitergeht. Machen Sie weiter. Und habe ich gesagt, wenn es ein gutes Buch ist, gerne. Und dann kam ein gutes Buch von Ben Breulich. Und haben gesagt, das machen wir. Ist wirklich ein wunderbarer Film geworden.
Können Sie nicht ohne Matula?
Ja, doch, ich könnte ohne Matula, aber da man mir nichts anderes anbietet, ich bin ja als Schauspieler sozusagen verbrannt nach 30 Jahren, bin ich ja nur noch Maske Matula.
Ja, und auch ein Problem vielleicht ein bisschen.
Ja, ist ein bisschen ein Problem. Ich habe gedacht, das ginge anders. Ich habe gedacht, wenn ich dann nach einem Jahr von meiner Weltreise wiederkomme, dann werde ich mal dieses machen und mal jenes machen, aber kam nichts.
Sie haben auch mal Heiner Geißler zum Beispiel gespielt.
Ja, das war der Grund, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Also ich habe den der Kohl-Verfilmung Der Bann aus der Pfalz, ja, den Heiner Geißler gespielt.
Und passt ja auch eigentlich, ne?
Das passt. Wir haben, ich sag, ich wollte es auch nicht unbedingt.
Aber Sie könnten aber Geißler spielen, ja. Ja, passt schon, ja.
Du hast genau solche Tränensäcke und Falten wie der, also du musst das spielen. Und sportlich bist du auch, ist der ja auch.
Ja, auch so und, vom Typ, meine ich.
Naja, ich mag den auch, den Geißler. Und dann lese ich aber in der Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was macht denn Matula in der Pfalz? Und da wusste ich, ich bin nur noch die Maske hinter der Maske.
Das ist dann schon auch ein bisschen ein Fluch von so einer Figur.
Richtig.
Jetzt haben Sie sich dem Fluch ergeben und dann nochmal eine Rolle gespielt. Aber das bleibt ein einmaliger Film oder planen Sie den nächsten 300 Folgen?
Nein, nein, wir sind schon gerade beim nächsten Drehbuch und im Matula und im Frühjahr geht's wieder los.
Klaus-Dieter Gärtner, dann freue ich mich, dass wir Sie auch wieder im Fernsehen sehen können mit dem Fluch oder dem Segen des Matula. Am Schluss, Herr Gärtner, ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Die Sonne sank. Es stieg empor der Mond. Und das ist ein heimtückischer Gesell. Mit Unrecht scheint mir, ist man lang gewohnt, ihn Keusch zu nennen. Keines Tages helle, selbst wenn die längste Junisonne thront, sieht halb so viele Übertretungsfälle, als in 2 Stunden schaut sein blasser Schimmer. Und dabei lächelt er voll Unschuld immer. Um jene Stunde herrscht ein stilles Schweigen, das gern ein liebevolles Herz verführt. Sich offen, ohne jeden Zwang zu zeigen. Wobei die Selbstbeherrschung es verliert. Das Silberlicht, das in der Bäume zweigen, sanft zitternd alles schöner ziert, erregt in uns ein sehnendes Erschlaffen, das nichts mit milder Ruhe hat zu schaffen. So saß Bachuan, jetzt Julien, halb umschlungen und halb bemüht, dem Arm sich zu entziehen. Es zitterte die Hand des armen Jungen, sie hielt auch noch für nicht gefährlich ihm, sonst wäre es eben ihm zu wehren leicht gelungen. Und dann lag noch was Angenehmes drin. Und dann, weiß Gott, was dann das? Ich bleibe stecken, das Ding fängt an, mich selber zu erschrecken. Oh, Plato, du hast den Weg betreten mit deinen spielenden Sophistereien zu noch viel schlimmeren Immoralitäten als der Novellenschreiber langer Reihen. Du bist ein Schwätzer, ein Gag, ein Zwischenträger, na jedenfalls ein arger Fallenleger. Von Tränen ward nun Juliens Stimme erstickt und taugte nicht zu nützlichen Gesprächen. Aus ihrem Auge, das so schmachtend blickt, begann ein Tränenstrom hervorzubrechen. Sie wehrte, wollte sich verteidigen noch und flüsternd, nein, ich tue es nicht, tat sie es dennoch.
Und das mit dieser Stimme. Wie lange ist es her, dass Sie das letzte Mal aufgesagt haben?
30 Jahre.
Und es war?
Lord Byron.
Dass Sie das nach 30 Jahren noch wissen. Wahnsinn.
Ja, was man mal auswendig gelernt hat, was man mal drin hat, das ist bei Schauspielern so. Ich mache eine Probe und spiele ein Stück, was ich vor 20 Jahren zum letzten Mal gespielt habe. Und das ist innerhalb von einem Tag wieder da.
Ehrlich?
Ja, ja.
Das ist der Wahnsinn. Herr Gärtner, herzlichen Dank nochmal. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen wollen, es gibt es später auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Der hr1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.